Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Es gibt das Idealgewicht, das haben wir alle auch schon oft gehört, aber haben Sie schon mal von Ihrem Individualgewicht gehört? Ich finde diese Wortklausel fantastisch, weil das Idealgewicht für irgendjemand, für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, das gibt es meines Erachtens gar nicht. Aber dieses Individualgewicht. Und dazu hat der Buchautor, der Dr. Rüdiger Dahlke, ein Buch geschrieben darüber. Und über das Thema möchte ich heute mit ihm sprechen. So, herzlich willkommen, lieber Rüdiger Dahlke. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen, Alexander. Herzlich willkommen, meine Zuschauerinnen und Zuschauer.
Wie bist du auf diese Wortklausel gekommen, auf dieses Individualgewicht? Das ist so sympathisch.
Also ich meine, ich bin ja überhaupt kein Anhänger dieser 100% Aussagen in der Medizin. Alle und zu 100% ist ja nichts praktisch im lebendigen Bereich. Also ganz sicher ist eigentlich nur der Tod. Und auf dem Weg dorthin ist ja immer sozusagen nicht so die Polarisierung so sinnvoll, sondern auch so, wir sind einfach zwischen diesen Extrempolen oft. Und wenn wir jetzt das Idealgewicht nehmen, dann muss es ja irgendwie definieren, wo kommt denn das her? Und dann kommen Versicherungsstatistiken ins Spiel. Und dann kommt, ja schon auf dem Weg musst du merken, da stimmt irgendwas nicht. Da gibt es ein Normalgewicht, sagen wir in der deutschen Sprache, und dann gibt es ein Idealgewicht. Wenn du dann ein bisschen tiefer denkst, wird ja sofort klar. Also das heißt doch, dass bei uns das Normale nicht ideal ist und das Ideale nicht normal. Das ist einfach durch diese Wortwahl schon gegeben. Also was ist denn wirklich für den Einzelnen ideal? Das ist auch sehr abhängig von Gegebenheiten wie deinem Knochengerüst, deiner Konstitution und so weiter. Und jetzt kannst du mit immer differenzierteren Formeln und so weiter, kannst du versuchen, das zu bestimmen für alle Menschen. Aber es wird nicht gelingen für alle Menschen. Ja, das ist zum Teil auch durchsichtig, aber wird trotzdem verkehrt gemacht. Also auf jeder Schachtel von Tabletten oder Tube oder sonst was steht ja immer so Eigenartiges drauf. Erwachsene dreimal täglich eine, Kinder die Hälfte. Da kann man sich auch mal fragen, wer ist denn dieser Erwachsene? Das moniere ich seit fast 4 Jahrzehnten. Das ist ein Mann mit 1,80 Größe mit 80 Kilo Gewicht. Das ist also ein leicht verfetteter Mann. Für den wird bei uns dosiert im Erwachsenenbereich. Die Kinder, wer sind denn die? Also ich meine, es gibt Kinder offensichtlich, die kommen mit 5 Kilo auf die Welt, ist auch schon ein Kind, ein Säugling. Und dann gibt es Kinder inzwischen leider auch mit 80 Kilo. Und die können doch nicht die gleiche Medizin kriegen. Und all die Frauen, nehmen wir mal an, die 1,70 sind und Gott sei Dank nicht 80 Kilo, sondern vielleicht eher 60 wiegen, sind immer überdosiert. Weil wir alle über einen leisten. Das hat sie im Schulsystem, in der Pädagogik nicht bewährt. Es ist einfach schon besser für Hochbegabte ein anderes Programm zu fahren als für Minderbegabte. Und ich meine das nicht böse. Ja, also meine Tochter hat ein Down-Syndrom, Monkey-Kind, Naomi. Und ist jetzt nicht intelligenzmäßig messbar, aber sie ist mir so lieb und sie ist so emotional und gefühlvoll. Da hat sie ja da mehr mitbekommen. Aber sie jetzt auf dem Gymnasium zu trimmen, wäre völlig idiotisch aus meiner Sicht. Also wir müssen schon schauen, wir sind alle Individuen. Ja, und die Individuation, das ist ein Wort, das habe ich zuerst von C.G. Jung gehört. Darum geht es, dass wir uns selbst werden, was wir sind, und zwar, was nur wir machen können. Es gibt so eine schöne Geschichte aus dem Chassidismus. Da ist der alte Rabbi Sussia, der liegt auf dem Totenbett und ist ziemlich schlecht drauf. Und die jungen Rabbis stehen um ihn rum und sagen, aber Sussia, du hast doch nichts zu befürchten. Wieso bist du so schlecht drauf? Du hast doch gelebt wie der Prophet selbst, wie Moses selbst. Und der Sussia richtet sich nochmal auf und sagt, das ist genau das Problem, Leute. Ich habe gelebt wie Moses. Ich hätte leben müssen wie Sussia, wie nur ich hätte leben können. Genau. Das ist immer die Problematik bei allen Krebspatienten. Die haben dieses Problem der Normopathie, hat Wolf Bündig das mal genannt. Also die sind so normal, so angepasst, so Mainstream, dass es schon wieder krank ist. Es ist gefährlich, Mainstream zu sein. Du müsstest du selbst werden. So, das hast du auf allen Ebenen in der Medizin. Und beim Gewicht ist mir das so deutlich geworden, weil ich mache jetzt schon 40 Jahre, gebe ich Fastenkurse seit Jahren. Da waren wir, glaube ich, Abstand die Ersten. Online-Fasten, Idealgewicht-Challenge hieß das immer.
Das sind ja Tausende von Teilnehmern jetzt
ja,
online.
Ja, jedes Jahr Tausende von Teilnehmern. Was mich auch freut, weil ich ja gern das Fasten verbreiten würde. So eine wunderbare Methode. Wir sparen Geld. wir werden so viel gesünder, der CRP-Wert sinkt, der Entzündungsmarker, das wäre ideal in solchen Zeiten, nach 4 Tagen Fasten, Immunsystem schon 40% regeneriert, nach Professor Walter Longo auch von UCLA, dieser kalifornischen Renommier-Universität. Also das ist etwas, was natürlich auch nicht für alle in jeder Situation gleich hilfreich und gleich gut ist, muss man schon auch sagen. Ja. Ich würde jetzt einem ausgezehrten Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion nicht zum Fasten raten, muss ich ehrlich sagen. Und das ist bei all diesen Sachen ein wunderbarer Geburtshelfer, Gynäkologieprofessor, der hat mich mal ganz dezent gefragt, gar nicht in meinem Vortrag, den ich da von den Gynäkologen gehalten habe, der, wie er so mit dem veganen Peace Food konfrontiert wurde, der hat dann gefragt, und was würden Sie machen bei einer Frau postpartum, also nach der Geburt, die viel Blut verloren hat, geben Sie da Hühnersuppe oder muss die vegan? Und dann, oder soll man dem Blut geben? Und da kann ich spontan sagen, na, Hühnersuppe. Hühnersuppe ist wie ein Medikament in der Medizin. Und nehmen wir mal an, die kriegt 6 Kinder, was schon viel wäre.
Toll, basisch,
und 6 Hühner würden dran glauben, dann würde ich das in Kauf nehmen. Mhm. Und ich weiß nicht, was es ist bei der Hühnersuppe, aber so nach der Geburt ist es etwas wie ein Medikament, sagen die auch die Schwestern, die da, und Hebammen, die da Ahnung haben. Ich verstehe es noch nicht, aber ich esse keine Hühnersuppe und empfehle ja nicht, Tiere zu essen, sondern Peace Food, pflanzlich vollwertig. Aber in so einer Situation, ehrlich gesagt, würde ich doch lieber Hühnersuppe geben als Bluttransfusion. Ich meine, da wissen wir aus der AIDS-Zeit und so. Und überhaupt ist es schon auch eine Form von Organ. Weitergabe. Hm. Blut ist schon auch so ein Organsystem. Na, wie auch immer, 100% ist praktisch nie. Das heißt, wenn wir solche Totalmesslatten aus der Versicherungsstatistik anlegen, werden wir den einzelnen Menschen nicht gerecht. Und das Individualgewicht will eben genau, dass du rausfindest, wer du bist. Auch in dem Fall, warum du Übergewicht oder Untergewicht hast. Klar geht es hauptsächlich ums Übergewicht. Brauchst du ein dickes Fell, seelisch, weil du so angeschossen wirst und attackiert wirst? Brauchst du Belohnung, weil du die nicht kriegst aus deiner Lebenssituation raus und machst Belohnungsessen am Abend? Hast du Kummerspeck, der dir vielleicht dein Leben gerettet hat? Ne? Kamst dazu, wie gerade deine über alles geliebte Partnerin mit deinem besten Freund irgendwie viel sinnlich erotische Freude hatte? Dann gibt es ja Leute, die schießen die nieder und sich auch. Oder ist ja ganz schlechte Lösung. Wenn du dann einfach 20 Kilo zulegst und statt dem süßen Menschen jetzt mehr Süßigkeiten nascht, vernascht, wie die Sprache so sagt, Zuckerpuppe in Anführungszeichen ist weg und du isst halt dann Zucker, mehr Glucose, Kohlenhydrate, du kriegst Kummerspeck, der hat dein Leben gerettet. Also Krankheit ist eben einfach auch eine Aufgabe oft, ein Weg, Sprache der Seele, Symbol, wie ich das hier oft geschildert habe, darauf baut es auf, aber natürlich auch auf der ganzen Ernährungslehre, ja, Bewegungslehre, wie ist das? Das sind so Erfahrungen aus meiner Zeit. Ich würde heute nicht mehr gleichzeitig jemandem sagen, okay, müssen mit dem Heroin, glaube ich, aufhören und mit Nikotin hören es auch gleich auf und mit allem Schädlichen hören es auch gleich auf, würde ich nie mehr machen. Das ist schon so viel verlangt, dass ich den aus dem Heroin raus begleiten darf. Das Rauchen lasse ich dem. Das können wir 2 Jahre später mal angehen. Bei der Ernährung ist das auch so. Ich würde heute gar nicht mehr sagen, wissen Sie was? Sie müssen sich jetzt sehr viel bewegen und fasten und die Ernährung umstellen. Und Sie müssen seelisch rausfinden, was ist denn das Thema dahinter? Ich würde es heute mit so einer Hierarchie angehen, ne? Die Treppe von oben nach unten kehren, sage ich immer. Erstmal müssen wir rausfinden, was ist denn das Muster dahinter? Warum braucht der das zum Leben, zum Überleben? Und dann würde ich sagen, okay, dazu können wir parallel noch die Ernährung umstellen. Aber mit der Bewegung würde ich den in Ruhe lassen. Wenn der 50 Kilo Übergewicht hat, kann der sowieso nicht mehr rennen. Oder ist bei Radfahren unter Umständen fast schon gefährlich. Also das lassen wir uns mal später. Der hat nur eine gewisse Motivation zur Verfügung. Und mit der Motivation müssen wir jetzt ans Wesentliche dran gehen. So, und dann kann ich allerdings sehr schauen, was ist bei mir noch im Hintergrund. Ja, also das Essen der Kindheit spielt so eine Rolle. Die ersten 1000 Tage. Da entscheidet sich, was der kleine Orang-Utan später mögen wird. Gibt Studien dazu.
Tatsächlich.
Aber das gilt jetzt auch, man hat es rausgefunden, das gilt auch für die Menschen.
Steht das alles in deinem Buch auch drin, wo wir jetzt so gerade darüber...
Ah, super. Ja, viel ausführlicher.
Gut.
Also 365 Tage sind schon mal Schwangerschaft. Ganz wichtig, was die Mutter isst. Gut, aber das können wir nicht mehr ändern, was meine Mutter gegessen hat, die ist schon gegangen. hochbetagt, aber ist auch doch schon gegangen vor ein paar Jahren. So, und die hat laut Psychoanalyse, habe ich ja hunderte Stunden angeschaut bei mir, hat die auch Fehler gemacht. Ne? Also eigentlich brauche ich mich ja gar nicht mehr kümmern um mich, meine Mutter ist ja schuld. Aber ich habe mich dann doch gegen diese Interpretation aus der Psychoanalyse entschieden, weil ich gemerkt habe, meine Mutter hat versucht, ihr Bestes zu tun für vier Kinder. Und ich war der Erste in schwierigen Zeiten, so Nachkriegs-Berlin, alles in Trümmern. Da hat die versucht, natürlich Eiweiß zu kriegen. Das war damals tierisch, irgendwelche Bücklinge und so. Hat mir nie geschmeckt. Aber sie hat es einen guten Willen gemacht. Also habe ich da ein paar Hypotheken mitbekommen, weil die Schwangerschaft in der Zeit nicht so einfach war. Und auch die nächsten zwei Jahre, und dann haben wir ja schon die 1000 Tage, hat sie sich wirklich bemüht, aber einiges war jetzt nicht optimal. Und ich kann damit aber umgehen. Ich kann das in der Hierarchie einordnen und dazu leitet dieses Buch an. Ich kann dann natürlich auch sehen, welche Ernährung führt eher zum Abnehmen. Ja, also dann kann ich dann sagen, mach doch Kurzzeitfasten, das mache ich schon 40 Jahre, bekommt mir super gut, ich esse nur zweimal am Tag. Da habe ich enorm Zeit eingespart, auch Geld. Also ich glaube, eine Villa habe ich mindestens eingespart, dadurch, dass ich seit über 40 Jahren nur zwei Mahlzeiten esse. Und ich funktioniere auch besser, hat dieser David Perlmutter, der amerikanische Neurologe, auch belegt, im Fettstoffwechsel. Ich habe diese ganzen 74 Bücher alle nüchtern geschrieben, also alkoholnüchtern sowieso, aber auch ernährungsnüchtern sozusagen, weil das Hirn einfach 25% besser im Fettstoffwechsel funktioniert. Und das tut es bei mir. Und ich merke das auch. Also deswegen schreibe ich immer zwischen Sonnenaufgang und Mittag. Am Nachmittag vielleicht noch ein Artikel oder am Abend vielleicht noch die Mails.
Diese Frage liegt mir schon lange auf der Zunge. Jetzt hast du gerade das Stichwort gegeben. 74 Bücher.
74. Ich habe es nicht gezählt.
Wie machst du das eigentlich? Du ziehst dich irgendwie zurück, hast eine Idee im Kopf und dann sitzt du hin und philosophierst für dich diese Idee durch. Meine, alles, was du mir jetzt gesagt hast, muss ich sagen, habe ich mir gar nicht so überdacht, aber völlig richtig, cool. Wie machst du das?
Das verdanke ich euch eigentlich, also nicht nur Moderatoren, sondern meinen Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, meinen Patientinnen. Ich habe die ersten 20 Jahre von meinen 40 Arztjahren immer beim Erstgespräch 2 Stunden mir Zeit genommen, 120 Minuten. Und obwohl ich so viel rede, noch mehr zugehört. Also ich habe so erfahren, was die Menschen bewegt. Und die Steilvorlagen zu meinen Büchern, auch den Bestsellern, verdanke ich euch. Weil wenn ich mal 100-mal dasselbe gefragt werde, dann habe ich keine Lust, das immer weiter dasselbe zu erzählen. Das ist ganz egoistisch also. Und ich habe auch das Engagement, dass ihr das alles viel ausführlicher und günstiger kriegt. Über Bücher. Am ehesten Taschenbücher. Nur meine Verlage wollen gar keine Taschenbücher, weil die verdienen viel mehr mit den Hardcovern. Ich übrigens auch. So, also machen Sie erstmal, solange das so gut geht, Hardcover. Da kann ich mit dem Sechseck springen. Also, Krakatau SW gab es jahrelang nur als Hardcover. Dann waren es die Raubdrucke. Da gab es 3 oder 4 Raubdrucke, so unterm Ladentisch für die Hälfte des Geldes. Und dann wollten die Verlage die Raubdrucker niederklagen. Und ich habe gesagt, nein, die Raubdrucker zwingen euch endlich mal ein Taschenbuch zu machen. Dann könnt ihr nämlich die Hälfte des Geldes immer noch verdienen. Und dann haben sie es auch gemacht. Also es hat ja immer alles 2 Seiten.
Also ich liebe ja Hardcover.
Ja, aber da gehörst du jetzt, wie ich auch, zu Auslaufmodellen. Diese bibliophilen Menschen sind selten geworden. Mhm. Wir kriegen viele Fragen, wann gibt es das Buch endlich als Taschenbuch? So, deswegen bin ich auch da. Ich will es ja verbreiten. Mhm. Und verdienen an einem Taschenbuch insgesamt, das kostet nur die Hälfte, gerade mal ein Viertel oder was. Also ein Drittel. Also diesbezüglich, wie auch immer, die Steilvorlagen kommen von meinen Leserinnen und Lesern.
Die geben dir eigentlich die Inputs, die Fragen und dann überlegst du die Antwort, die Lösung für deinen Patient und dann irgendwann denkst du, jetzt mache ich ein Buch darüber.
Die verbinde ich schon mit dieser Philosophie, dass ich gar nicht auf der Ebene der Phänomene suche, sondern auf die Ideenebene mit runtergehe. So Einstein, Lösungsebene nie, Problemebene nie, Lösungsebene. Oder eben Platon, hinter jedem Ding ist eine Idee. Ich gehe auf diese Ideenebene, Lebensprinzipien, denn nur dann kann ich es wirklich durchschauen und kann auch Einfluss nehmen. Ja, also auch, dass wir das wandeln können. Und dann gibt es die Schicksalsgesetze, dass wir es einordnen in unser Lebensprinzip, die Spielregeln des Lebens.
Da warst du deiner Zeit auch weit voraus mit diesen Schicksalgesetzen. Wenn ich sehe, was heute die Wissenschaft eigentlich bringt, da warst du von 40 Jahren schon drin.
Wobei, das bin ja nicht ich jetzt. Die Schicksalsgesetze gab es immer. Ja, also im Helian findest du das schon und so weiter. Ich habe Detlefsen hat Schicksalschance geschrieben, gibt es auch schon längst als Taschenbuch. Also,
ja, oder eben den Dalke selber, dass einer der Krankheit als Symptom.
Krankheit als Symbol ist Symbol. Das Nachschlagewerk, Krankheit als Weg war es davor. Das erste Buch zu dieser Serie, ich meine, das sind zeitlose Gesetze. Das findest du eigentlich schon in der Philosophie der Ägypter. Und das findest du im Zweistromland, heutigen Irak und so weiter. Sumerer haben schon angefangen, versuchen, die Welt einzuteilen. Ja? Also in Yin und Yang, weiblich, männlich, haben sie immer eingeteilt. Sonst wären wir ja ausgestorben. Und dann hat man das gemerkt, es reicht nicht, um mit der Welt der 10.000 Dinge, wie die Taoisten die Vielheit genannt haben, die Vielfalt. Dann hat man angefangen, Yin in zwei weibliche Elemente, Wasser, Erde, einzuteilen und Yang in Feuer und Luft, da haben wir vier Elemente. Dann hat man gesehen, es gibt aber nicht nur das gleiche Wasser. Es gibt das Fruchtwasser, das Wasser der Tümpel und Flüsse, Seen. Aber es gibt auch dieses Moor, dieses verschlingende Wasser, zweite Stufe. Es gibt das Ozeanische, ja, diese unendliche Weite der Meere. Da hast du drei Stufen, das kannst du beim Feuer auch so machen, das lodernde Feuer des Anfangs und das Strohfeuer sozusagen, Aggressionsprinzip. Du kannst das strahlende Feuer, das Charisma der Sonne, du kannst diese innere Glut, die Begeisterung. Ja, das heißt, bei jedem der vier Elemente drei so Stufen, auch bei Luft und Erde. 4 mal 3, dann kommen die 12 Lebensprinzipien raus. Das ist schon immer an der Basis davon. Und tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich eher Danke sagen muss, ne? Für die vielen Fragen, die mich zu diesen Bestseller-Themen gebracht haben. Und auch für die vielen kleinen Beiträge. Der Guido Zech hat das mal lange bevor es Crowdfunding gab, die Wahlmethode erklärt. Der hat mir das auch erklärt. So hat er sein Notwil, dieses, ist glaube ich der Höhepunkt der Medizin in Europa. Vielleicht in Abu Dhabi haben sie ein ähnliches Niveau. Und von der Ausrüstung her. Und effektiv, auch Damangar, dieses ganze Ökodorf, Biodorf, Heilungsbiotop, ist ja mit Kleinspenden finanziert worden von den Buchkäuferinnen. Ja, also wenn das Buch 20 Euro kostet, kriege ich da jedenfalls sicher 1,60 oder so davon. Also ich habe eigentlich viel Grund zur Dankbarkeit. Jeder Gedanke ein Danke. Denn ich musste mir nicht mal die Themen ausdenken. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir ein Thema ausdenke, dann ist es viel schwieriger. Also das wären eher nicht Bestseller. Mythos Erotik habe ich mal geschrieben. Das war ein Flop. Da waren meine Leute gar nicht offen dafür. Und also jedenfalls in dem Sinne, dass jetzt da 100.000 verkauft worden sind. Muss man auch aufpassen, man wird dann unbescheiden. Ne? Wenn ein Buch nur 20.000 verkauft, denkst du, das ist ein Flop.
Das muss man zuerst mal schaffen.
Auch nicht fair jetzt anderen gegenüber, die auch froh sind, wenn die ersten 3.000 weg sind. Also tatsächlich ist es nicht aus mir gekommen, nicht durch Geistesblitze. Das kommt dann dazu. Meine Bücher sind schon nicht gechannelt. Ja, also auch da gibt es Ausnahmen. Ich habe mal Habakuk und Hibbelig, das Märchen von der Welt, geschrieben. Das habe ich mehr geträumt. So, da gibt es schon auch so eine Ebene. Und die ist mir auch wichtig, der erste aufsteigende Gedanke. Ich weiß ja gar nicht, wo der herkommt. Wissenschaftlich gesehen ist der schon messbar, bevor ich ihn inhaltlich erfasse. Was ja irgendwie doch erstaunlich ist. Ne? Und auch einen in die Demut bringen kann. Ja, also Geistesblitze sagt man ja auch. Woher blitzen die? Also die antike Religion hätte gesagt, nur von Jupiter, Zeus kommen die Blitze. Also,
Tja. Kommen wir nochmals zurück zum Idealgewicht, Individualgewicht, weil ich denke, das ist endlich mal etwas, wo man sich jetzt irgendwie nicht konfrontiert fühlt, etwas machen zu müssen, sondern ich meine, ich habe mein Individualgewicht. Also ich finde, ein Buch, das auf dem abstützt, ist nicht konfrontativ, sondern es geht mit mir.
Ist so auch so. Ich sage das ja immer wieder beruhigend. Ich mache ja so eine eher beruhigende Medizin der Hoffnung. Auch wenn es oft uminterpretiert wird, aber es ist schon eigentlich so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Doktor, ich kann mein Gewicht nicht halten, sage ich immer sofort, beruhigen Sie sich, natürlich halten Sie Ihr Gewicht nur auf sehr hohem Niveau, verglichen mit den anderen, aber es ist Ihr Gewicht. Und wir können jetzt schauen, ob wir zusammen verstehen, warum Sie so ein hohes Niveau haben und wie wir das vielleicht senken können in Richtung Ihres Individualgewichts. Also, unser Symptom ist immer in Ordnung. Grob gesagt. Das ist ja die ganze Idee der Krankheitsbilderdeutung bis zur Krankheit als Symbol, dem Nachschlagewerk. Es ist nur so, dass ich vielleicht irgendein Thema habe, was ich kompensiere mit diesem Symptom. Das Thema wollen wir finden. Das ist so die Ideenwelt in der Tiefe, damit diese Kompensation nicht mehr nötig ist. Ja, wenn ich mit dem Kummerspeck meinen Selbstmord oder den Mord kompensiert habe, wunderbar. Insgesamt bleibt der Kummerspeck keine gute Lösung. Also würde ich auch anbieten, dass wir gemeinsam schauen, wie können wir dieses Problem lösen. Das ist ein Liebesproblem in der Tiefe vom Kummerspeck. Wenn man jetzt ein dickes Fell braucht, weil man so unter Beschuss ist von spitzen Zungen, spitzen Bemerkungen, überall kommt es so in der Firma auf einen zu, dann ist es ein Aggressionsproblem der ersten Lebensbühne sozusagen. Ja? Also ich muss mich wehren lernen. Das kann ich, also nichts isoliert so gut wie Fett. Ich kann einfach eine Schutzschicht um mich herum bauen, ein dickes Fell, diese gelben Burgen, Berge sozusagen, die einen da schützen. Oder ich werde zum Beispiel schlagfertiger. Ist ja auch eine Aggressionsgeschichte. Ich bin zum Beispiel, dass ich jetzt nicht dick bin, ist gar nicht mein Verdienst. Ich bin einfach schlagfertig. Ne, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin von den Eltern her, die Berliner Schnauze. Die habe ich nie gesprochen, da bin ich viel zu früh geflohen worden. Aber ich fühle mich immer noch heute so bei den Wienern wohl, ne, weil die haben auch so ein schnelles Denken. Wiener Schmäh ist wie die Berliner Schnauze, nur nicht so aggressiv, sondern mehr so venusisch. Nett, charmant eher, aber schlagfertig. Mhm. Das habe ich so mitgebracht, war in der Schule auch teilweise ein Problem, aber hat sich jetzt eigentlich bewährt. Ne? Also ich habe jetzt nie Angst, man muss mir nie die Fragen vorher sagen, wir müssen das nicht besprechen. Mit mir fällt es schon ein. Da habe ich nur so eine Sicherheit entwickelt und ja, das ist oft gut. Ne? Mhm. Ich muss jetzt nicht so eine Schutzschicht haben, sondern habe die Schlagfertigkeit und kann mich wehren.
Du hast mir mal vor vielen Jahren mal ein Zitat gesagt, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Die Mediziner haben einfach ein Problem mit mir. Ich kann nicht vergessen.
Ja, naja, doch.
Also, ich kann nicht vergessen. Da haben diese
das ist lange her. Ich hatte mal dieses Extremgedächtnis. Also in der Schule sogar so fotografisch eher. Aber ich habe so ein langes Gedächtnis und die Schattenseite ist, du bist nachtragend. Ja, ihr habt damals gesagt, Clofibrat muss ich geben und jetzt dann sterben die dann dran oder Lipobay. Das ist nachtragend. Ja, ich erinnere es, ich möchte dieselben Fehler nicht wiederholen wie die Kanzlerin und ihr Professor. Das wäre mir total peinlich. Und deswegen habe ich auch mit denen eher Mitgefühl. Also es war jetzt kein besonderes Verdienst, so altklug zu sein in der Schule. Und es war auch unangenehm, rückwirkend betrachtet. Ne? Wenn du dir das alles so merken kannst, dann kannst du dann zu dem Lehrer auch sagen, aber Sie haben gesagt, dieses Buch sollen wir lesen. Und auf 187 auf der Seite steht oben das Gegenteil von dem, was Sie jetzt sagen. Und da kannst du dir vorstellen, wie das in der Schule ankommt oder an der Uni. Das war jetzt nicht hilfreich.
Aber es hat auch diese Probleme möchte ich haben.
Ja, aber es hat, also ich muss das auch lernen, nicht so zu verurteilen dann. Mhm. Ja? Also wie ich heute auch sage, also ich habe doch keinen Hass auf Frau Merkel. Oder ihren Professor. Sie tun mir leid. Wenn du immer denselben Fehler machst, bist du entweder dumm oder böswillig. Beides verlangt viel Mitgefühl, weil du schädigst dich ja am meisten. Ja, wenn ich dumm bin, okay, da kann ich eh nichts dran machen. Da will ich sowieso nichts drauf projizieren. Wenn ich böswillig bin, lohnt es sich auch nicht, weil wenn ich dann eine Wut auf jemanden habe, habe ich die Wut. Wenn ich nachtragend bin, habe ich die Schlepperei. Also wenn ich jetzt Mitgefühl zum Beispiel mit diesen beiden Zeugen Coronas habe, dann muss ich, kann ich das ausdrücken? Ich würde auch anregen dazu, nicht so zu toben, weil du hast es in dir. Ja? Also das müssen wir dann einfach lernen in so einer Situation. Und ich mache auch bestimmte Dinge anders, muss ich auch sagen. Ich google nicht, weil ich habe die Erfahrung gemacht mit dem GPS. Ich bin ja früher mit Landkarten und Faltplänen durch die
Städte. Kenne ich auch noch, ja.
Ja, und das war ja auch nicht ungefährlich.
Und wir sind angekommen.
Angekommen, das stimmt, ja. Manchmal sogar sicherer. Aber egal, ich habe den ersten, glaube ich, GPS gehabt. Der war noch für Flieger so, also war nur so grob. Und ich bin innerhalb von 5 Jahren komplett geografisch verblödet. Mhm. Also tippst du es ein, du weißt ja nicht mehr, in welche
Richtung. Rechts, links, oben, geht, keine Ahnung. Ne? Ja.
So. Und wenn du eine Umleitung, die nicht drin ist in deinem GPS, super. Am Anfang war das immer der Fall, da war das ja noch nicht online. Also das war ja furchtbar. So, und wie dann das Googlen losging, habe ich mir gedacht, will ich jetzt insgesamt verblöden? Oder behalte ich mein Gedächtnis und merke mir die Dinge? Das ist doch in jeder Diskussion hilfreich. Ich muss auch heute sagen, ich rede sehr gern mit Leuten, die auch nicht googeln. Das sind ja nur ganz wenige. Aber die merken sich die Dinge auch. Und dann ist auch so, dass Google ja zwar alles weiß, aber auch diese Manipulation in Wikipedia, ja, gegen alles Komplementärmedizinische, gegen alles.
Also Psiram.
Ja, und das ist ja sowieso eine Hetzorganisation. Aber bei Wikipedia denken ja viele, das sei ein Lexikon.
Das Gesetz.
Und Fakt ist, Wikipedia ist eine Hetzorganisation gegen alles Spirituelle, alles Komplementärmedizinische und festgelegt auf NATO-Hofberichterstattung. Ja, der Dr. Daniele Ganser, der Schweizer Friedensforscher, hat es auch mal belegt in einem Film, wie die mit ihm umspringen, mit mir umspringen und so weiter. Also sowas merke ich gar nicht mehr, wenn ich denke, okay, Wikipedia ist ein Lexikon, Google weiß, was richtig ist. Und der Hauptnachteil an Google ist für mein Gefühl, die verbinden das ja nicht in der Tiefe. Ja, also wenn ich das viele Wissen habe, Weisheit ist nochmal eine ganz andere Ebene, ehrlich gesagt. Und wenn du den Anspruch hast, dass aus Wissen Weisheit wird, also was Bleibenderes eher, dann hilft dir Google nicht. So, dann verlässt du dich auf Google, mache ich einfach nicht. Nicht googeln ist das beste Gehirntraining, was du haben kannst. Und du musst dann einfach lernen, nicht nachtragend zu sein, nicht so zu werten, nicht so zu urteilen. Das ist eine dauernde Geschichte, die unpopulär ist. Ja, also ich verliere jetzt in der Corona-Zeit also wirklich viele, viele Anhänger, die einfach sich festgelegt haben, sie sind führerorientiert, sie wollen einfach glauben, was die ihnen da vorbeten, die Zeugen Coronas. Dann gibt es die Gegner, die sind aber, ja, die sind auf Flucht, also weil sie Angst im Nacken haben. Die anderen stellen sich und haben Schuldige und wollen die Schuldigen bekämpfen. Und wenn ich dann dazwischen stehe und sage, also Leute, dass die Regierung immer wieder dieselben Fehler macht und irgendwie scheinbar der Industrie. Frau Merkel sagt ja, wir können nichts machen, bis die Impfung kommt. Also da sagt sie gleich, wir, das ist also ich und die Pharmaindustrie. Und wir sind auf die Impfung fixiert, okay, und ihr guter Freund Bill Gates. Und ja, dann kommt so einiges zusammen, können sie einem auch leid tun. Wenn ich aber auf der anderen Seite sehe, dass Leute irgendwie mit alten Reichsflaggen umeinander ziehen und dann gesagt wird, das sind alles Demokraten, muss ich sagen, nee, ich bin froh, dass das Deutsche Reich fertig ist. Das brauche ich nicht mehr. Und da will ich auch die Fahnen nicht und da will ich mich auch nicht mal fotografieren lassen damit, ehrlich gesagt. Ich bin ja froh, dass es eine Bundesrepublik Deutschland gibt und dass Österreich eine Demokratie geworden ist. Und ich glaube auch, dass der österreichische Kanzler die Dinge sehr einseitig und so sieht. Das gehört kritisiert. Da müsste man auch ein paar andere Berater zuziehen. Aber Faschismus ist was anderes. Klar. Und Demokratie ist auch was anderes als mit alten Reichsfahnen rum.
Es gibt halt im Moment keine Opposition.
Das Blöde ist, heute, du verlierst da die Leute, die führerorientiert sind, und da verlierst du die Kritikern. Zum Schluss sitzt du, wenn du ein bisschen differenzierender da dran gehen willst, verlierst du auf allen Ebenen Zuspruch und Anhänger. Gibt wenige, die sich das leisten. Nicht nur quer, sondern selbstdenken. Ja? Und dann kommst du dazu, dass es eine schlimme Situation ist, aber schon nicht so schlimm, wie das im Faschismus mal war. Und dass es mehr Demokratie bräuchte ohne weiteres. Aber dagegen sein ist nicht einfach, dass es demokratisch wird. Da musst du anerkennen, dass natürlich letztlich, wie soll man sagen, die Regeln auch für dich gelten, einzuhalten sind. Erich Fried hat es mal so wunderschön gesagt. Der hat gesagt, also man kann von den Gegnern der Todesstrafe verlangen, dass sie auch die Todesstrafe bei den Befürwortern nicht anwenden wollen. Das ist aber irgendwie eine eher anspruchsvollere Position. Aber ich versuche immer, dafür auch Anhänger zu gewinnen. Ich denke, das ist unsere Lösung aus allen Dilemma daraus. Ob das Gewichtsprobleme sind, nach oben zu Übergewicht, nach unten zu Untergewicht, haben wir inzwischen auch viele.
Lieber Rüdiger, ich muss leider, aber ich möchte dir nur herzlich Danke sagen und auch gratulieren zu dieser Fülle von Büchern, die du machst und die uns alle als Leser immer wieder bereichern und anstoßen, tiefer zu sehen, tiefer zu denken, ganzheitlicher zu denken. Und das ist wirklich etwas, was du großartig gemacht hast. Herzlichen Dank. Und
danke,
das nächste Buch könnte vielleicht wirklich eine Zeugin Coronas. Das wäre schon ein toller Titel. Alles Gute, lieber Rüdiger. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.